Ja, also wie schon gesagt, ich bin Gerd Kempf, bin verheiratet, habe 4 erwachsene Kinder, mittlerweile 3 verheiratet und selber einen Haufen Enkelkinder. Darüber freue ich mich ganz sehr. Und ich bin mit meiner Frau zusammen in dem CVJMUE-Verein angestellt. Dazu möchte ich euch ganz kurz was erzählen, was dieser CVJMUE-Verein so macht. Wir sind jetzt mittlerweile auch 30 Jahre geworden, so wie viele Projekte, die so nach der Wende entstanden sind. Da waren wir ja alle voller Begeisterung. Wir durften alles, wir konnten alles machen, wir durften auch vieles falsch machen. Das ist ja heute nicht mehr so möglich, aber damals ging das. Und Gott hat uns also diesen Verein geschenkt, mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche zu erreichen, die mit Kirche und Gott nichts am Hut haben. Und wir haben sehr mickrig angefangen, aber es hat Gott gesegnet und es ist gut geworden. Mittlerweile dürfen wir so dankbar zurückschauen, dass wir 2 Jugendeinrichtungen haben, wo regelmäßig zwischen 50 und 70 Kinder insgesamt nachmittags kommen, um dort ihre Zeit zu verbringen. Kinder aus sozial schwachen Familien. Ich will mal so ganz kurz erzählen, wie das vielleicht für so ein Kind oder was so ein Kind erlebt. Da ist zum Beispiel der Kevin mit 9 Jahren. Wenn der früh aufsteht, steht er alleine auf, weil die Eltern nicht mit aufstehen. Sie sind arbeitslos, sie gehen nicht auf Arbeit. Teilweise gibt es gar keinen Vater, meistens eine alleinerziehende Mutter. Und wenn ein Vater dabei ist, dann ist es immer jemand Neues. Dieser Kevin muss sich allein früh anziehen und sein Frühstück machen, wenn er sich überhaupt etwas macht. Und seine Anziehsachen sind meistens etwas schmuddelig, weil die Familie oder die Eltern das nicht so richtig auf der Reihe kriegen. Und dann geht er in die Förderschule. Nicht, weil er irgendwie zurückgeblieben in dem Sinne nicht das von seinem Intellekt kann, sondern weil er nie gefördert worden ist, weil es keine Eltern gibt, die sagen, komm, ich setze mich mit dir hin. Und weil sie oft zu Hause so ein Stück Krieg erleben, dass sie sich gar nicht auf das Schulische konzentrieren können. Und dann geht er in die Schule, meistens hat er nicht so sehr viel zu essen mit. Und wenn damit die Schule zu Ende ist, dann kommt er in den Kindertreff, weil er sagt, da kriegt es was zu essen. Es gibt nämlich 3-mal bei uns in der Woche Mittagessen mit der Bedingung, Hausaufgaben zu machen, sonst funktioniert das ja nicht. Ich wäre früher wahrscheinlich auch deshalb auch nicht zum Essen gekommen, weil ich nie Hausaufgaben gemacht habe. Aber die kommen und mit dem Ziel natürlich, dass sie die gerne was essen und er hat Hunger und Knast und isst und dann gibt es Schülerhilfe, die wir natürlich vom Jugendamt gar nicht machen sollen, weil da gibt es ja Stellen. Aber wir sagen, wir müssen dort etwas tun, wo Not ist. Und dann wird Hausaufgabenhilfe gemacht und dann 15 Uhr, also ist dann offene Zeit, da können alle anderen Kinder und Jugendlichen kommen, um ihre Zeit in unserer Einrichtung zu verbringen. Also Spiel, Spaß, wir haben ein Riesengelände, ein Außengelände in der einen Einrichtung und ja, und das ist so wie für den Kevin so ein Stück wie so eine zweite Heimat. Das ist etwas, was sie dankbar annehmen, weil sie dort Annahme erleben, weil wir für sie Zeit haben, weil sie merken, wir haben sie lieb. Und das ist eine ganz wertvolle und schöne Arbeit. Natürlich auch sehr anstrengend. Wir suchen auch immer wieder Leute, die sich dem aussetzen und sagen, ach, mir brennt so ein Herz für die Kinder, die es bei uns wirklich nicht gut haben. Wir erleben auch viel Lustiges. Ich dachte heute Mittag, als wir zum Mittagessen dort saßen, sagte das eine Mädel, ich habe jetzt gerade so überlegt, wie alt du bist. Bist du vor Christus geboren oder nach Christus geboren? Die hatten gerade mal das Thema gehabt, wahrscheinlich, weil wir auch jede Woche Bibelstunde, also Kindergeschichte und biblische Geschichte erzählen und da hat die das irgendwie noch so im Blick gehabt, vor und nach Christus. Ich habe gesagt, ja, du musst mal ein bisschen anders rechnen, rechne mal, dass ich 1961, also nach Christus geboren bin, wie alt bin ich denn da jetzt? 160. Das stimmt auch nicht ganz, aber du kommst immer näher dem Ziel. Aber das sind so Situationen, die einfach köstlich sind, wo wir uns einfach drüber freuen. Und meine Frau ist in der einen Einrichtung die Leiterin, sie brennt da mit ganzem Herzen dafür und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Arbeit machen können. Darüber hinaus machen wir Freizeiten, Jugendfreizeiten. Aber ich mache auch ganz, ganz Verschiedenes. Ich begleite junge Leute als Mentor in der geistlichen Begleitung. Das macht mir auch ganz viel Freude. Und so ist mein Leben sehr reich von ganz verschiedenen Dingen. Ich bin freiberuflich, ich werde über Spenden finanziert. Ich darf alles machen, was ich möchte oder was vielleicht mir Gott aufs Herz legt. Soweit erstmal.
Vielen Dank dafür. Eine Frage muss ich aber noch nachschieben. Ich hatte es vor uns schon mal anklingen lassen. Thema Schnitzen. Ich weiß, das ist nicht deine Hauptaufgabe oder Betätigungsfeld. Ich weiß nicht, ob es von euch jemand gesehen hat auf YouTube. Möchtest du was dazu sagen? Ich fand es begeisternd.
Ja, das ist so ein bisschen nebenbei mein Hobby, Schnitzen, oder ein großes Hobby, wo ich viel gestalte mit Holz, und habe also dieses Jahr zu dem Kreuzweg, also das war eigentlich eine ganz bewegende Geschichte, weil wir ja im letzten Jahr, wisst ihr, da sind wir ja in den Lockdown gegangen vor Ostern, und ich hatte so Figuren aus Ton gestaltet und ich dachte, Mensch, kein Gottesdienst und nichts, was machen wir? Und dann habe ich in unserem Grundstück den Kreuzweg aufgebaut mit Tonfiguren, und dann haben unsere große Familie sind diesen Kreuzweg gegangen und fanden es total begeisternd. Wir haben zusammen darüber geredet, gebetet und gesungen. Und dann kam die Idee, ich dachte, Mensch, du könntest ja auch mal Figuren, die ein bisschen größer sind, die man auch in eine Kirche stellen kann, so 60 cm hoch schnitzen als Kreuzweg. Also eigentlich was typisches Katholisches, aber die Evangelischen entdecken das ja auch immer mehr als eine ganz tolle Sache. Und so durfte ich das dieses Jahr, hatte ich den dann fertig gehabt und konnte den dieses Jahr zu Ostern in unserer Gemeinde aufstellen als Kreuzweg. Wir hatten also vor Ostern immer die Möglichkeit, dass einfach jeder, der gerne kam, sich diese Stationen angucken konnte, mit Fragen, mit Impulsen. Und ja, auch in dieser Zeit, wo vieles verboten war, das war möglich. Also es ist ja immer noch was immer möglich, und das hat mich also ganz sehr erfreut, dass ich mit den Dingen, die ich gestaltet habe, Menschen in ihrem Herzen berühren konnte, dass dadurch Jesus zu ihnen sprach. Und das war für mich eine tolle Sache. Und wie gesagt, ich bin schon wieder an einem neuen Projekt und will da wieder so Stationen schnitzen. Aber zurzeit habe ich so viel anderes zu tun, dass ich gar nicht dazu komme. Vielleicht im Winter wieder.
Okay, ich danke dir. Wer von dem Kreuzweg mehr sehen will, auf YouTube könnt ihr das sehen. Das ist in einer Andachtsform, dort mit interessanten Impulsen verbunden, dargestellt. Dauert nicht sehr lang, 10 Minuten oder so, 15 Minuten. Aber sehr berührend, fand ich. Gleich hören wir mehr von dir, wir freuen uns drauf. Jetzt singen wir aber erst noch einmal ein Lied aus dem Liederbuch, die Nummer 22.
Freundesbrief von unserer Arbeit könnt ihr einfach gern mitnehmen. Da steht so Verschiedenes darin, was wir so erleben. Und eine andere Broschüre, die auch von unserem Verein ist, ist die, dass wir immer wieder junge Leute einladen, bei uns ein freiwilliges Jahr zu machen. Also wenn ihr junge Leute kennt, die ein freiwilliges Jahr machen wollen oder die auch sagen, wir wollen einfach die Arbeit mal kennenlernen, ist dazu so eine Broschüre, kann man gern mitnehmen. So als Information nochmal dazu. Ich war vor kurzem mit Männern in den Bergen, das mache ich jedes Jahr, das ist eine ganz tolle Sache, und wir sind da immer meistens so in Kärnten, in dieser Region, und wir lieben das Wandern. Und diesmal waren wir in einem Kloster, in einem katholischen Kloster, und haben dort also übernachtet und haben es uns gut gehen lassen. Und unter anderem war dort so ein junger Pater, und der kam uns sehr interessant vor, und den haben wir an einen Abend mal eingeladen und haben ihn gefragt oder hatten ihn vorher schon gefragt, wie er denn zu dieser Berufung gekommen ist. Weil unser Thema war so ein Stück auch Berufung, wie er dazugekommen ist. Interessant war, als er dann kam, erzählte er, ich habe heute Abend, als ich zu diesem Abend hierher gekommen bin, den Heiligen Geist gefragt, was ich euch sagen soll. Den Heiligen Geist gefragt. Habe ich noch gar nicht so gehört. Das war für uns schon mal spannend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Leute sagen, zu mir hat Gott gesprochen oder Jesus hat zu mir gesagt oder ich habe den Eindruck, der Heilige Geist hat mir das oder jenes gesagt. Manche sagen, echt abgefahren, ist ja cool, dass Gott so redet. Manche hinterfragen das und sagen, dass Gott heute noch so persönlich zu einem redet, das habe ich noch nie erlebt. Vielleicht ist auch der Wunsch dahinter zu sagen, ach, ich wünschte mir das auch, dass Gott zu mir redet. Und mancher wird skeptisch sagen, ja, wie ist das aber, wenn ich vielleicht so einen Eindruck habe, es könnte von Gott gewesen sein, ist es wirklich von Gott? Oder was andere angeblich sagen, es wäre von Gott, ist es wirklich von Gott? An was prüfen wir das? Ich denke, ihr kennt bestimmt diese Geschichte von diesem Pfarrer, der eine sehr hübsche Tochter hatte. Und eines Tages kam ein junger Mann zu ihm und hat gesagt, ich muss Ihnen sagen, dass mir der Herr gezeigt hat, dass Ihre Tochter meine Frau werden soll. Da fing der Pfarrer an zu lachen, hat er gesagt, Sie sind schon der Dritte, der das sagt. Also sie hatten alle den Eindruck, dass eben diese hübsche Tochter eben die Frau werden sollte. Also irgendwas musste da ja nicht hinhauen. Ne? Ja, wie ist das? Und ich glaube aber, und davon bin ich überzeugt, dass jeder von euch, der hier seid, die ihr hier in diesem Raum sitzt, schon Gottes Stimme gehört habt. Sonst wärt ihr nicht hier. Jeder, der mit Jesus lebt, hat Gottes Stimme schon gehört. Außer, dass man halt alles das gemacht hat, was die Eltern gesagt haben, sich haben taufen lassen, sowieso Konfirmation, und dann geht man artig in den Gottesdienst. Wir wissen, dass es anders ist, dass dazu irgendwann eine persönliche Entscheidung gehört, dass wir in uns eine Sehnsucht empfangen und eine Erkenntnis, ich brauche Jesus. Und das ist er selbst. Er selbst hat zu uns gesprochen, zu jedem Einzelnen von Ihnen, dass sie sich nach ihm ausstrecken, dass sie hier sind, dass sie Gottes Wort hören wollen und dass sie ihr Leben nach seinem Willen ausrichten möchten. Da redet Gott in uns. Vielleicht nicht so großartig, wie wir uns das manchmal vorstellen. Wenn wir die Bibel lesen, da dürfen wir lesen, dass vom ersten bis zum letzten Kapitel klingt es immer wieder an, dass unser Glaube auf Beziehung aus ist, nämlich auf eine Beziehung mit Gott. Gott hört zu, wenn wir durch das Gebet mit ihm sprechen. Und wir sollen zuhören, wenn er uns zuflüstert. Und das hat schon seinen Grund, dass er flüstert, weil wenn Gott laut redet, werden wir es wahrscheinlich nicht verkraften. Wir kennen auch Bibelstellen, da ist die Ehrfurcht oder die Gewalt Gottes so stark, dass die Menschen davon umfallen wie tot. Gott muss zu uns flüstern, weil wir sonst nicht verkraften. Wir wissen vom Alten Testament her, dass Gott immer zu einzelnen Menschen gesprochen hat, zu Propheten. Oder wir denken an den Abraham, von dem wird gesagt, dass er mit Gott redete wie mit einem Freund. Und dann ist das Besondere, dass im Propheten Joel steht, im Propheten Joel 3, Vers 1, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Ja, und das ist ja dann passiert zu Pfingsten, dass der Geist Gottes auf das Volk kam, auf die Menschen, die sich ihm öffneten, und dass wir lesen von Pfingsten ab, dass die Jünger von diesem Heiligen Geist geführt werden. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist es immer wieder spannend, wie sie das erleben, wie sie teilweise auch der Geist Gottes es ihnen verwehrt, wohin zu gehen, und auf einer anderen Situation sie geführt werden. Geführt werden zu den Heiden, geführt werden, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und wir kennen die Geschichte von dem guten Hirten, wo das steht in Johannes 10, 2 bis 5. Dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen und auch diese Stimme hören. Und wir sind ja angeblich auch seine Schafe. Also der Hirte Jesus Christus ruft uns und wir, seine Schafe, hören seine Stimme. Wir kennen seine Stimme und wir folgen ihm. Das ist letztendlich eine klare Verheißung, also eine Zusage, dass wir Gottes Stimme hören dürfen. Und können. Viele Glaubenszeugnisse kennen wir seit 2000 Jahren von Menschen, von denen wir lesen, dass Gott sie angesprochen hat, sie geführt hat, sie Wege gegangen sind, die unglaublich waren, die von einer Beziehung redeten, die so eng war wie eben mit einem Freund. Und auch wir selber und ich selber habe das erlebt in meinem eigenen Leben, schon in dem Moment, als ich wirklich mein Leben in die Hand Jesu legte. war für mich eine ganz tiefe Erfahrung, dass ich ihn spürte und erlebte, er ist jetzt da. Er ist gegenwärtig. Ich spürte sein Reden. Und so erlebten wir das auch bis heute in diesem Verein. Und ich bin fast davon überzeugt, wenn Gott nicht immer wieder zu uns Mitarbeitern gesprochen hätte, uns ermutigt hätte, gäbe es den Verein nicht. Ich möchte nur eine Situation erzählen, wo es mir so gegangen ist. Das war am Anfang der Gründung des Vereins. Wir waren dann vielleicht so, der Verein bestand vielleicht so 10 Jahre oder 7 Jahre vielleicht so in dieser Zeit. Und ich war eigentlich sehr enttäuscht. Ich bin damals mit so einer Begeisterung rangegangen, zu sagen, ja, wir versuchen junge Menschen mit Jesus zu erreichen. Wir versuchen Menschen, die Gott nicht kennen, Jesus nahe zu bringen. Und es war so schwer. Es war so ein schweres Brot. Ja, und die Gemeinden haben immer gefragt, ja, wo sind denn jetzt die Neuen? Wo sind denn jetzt die Neuen? Und ich habe viel Enttäuschung erlebt und viel Entmutigung. Dann hat mich mein ehemaliger Betrieb angefragt, ob ich nicht zurückkommen würde. Ich könnte da eine gute Laufbahn machen. Ich war so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ach, was soll's. Und dann bin ich auch mal zu stillen Tagen gefahren. Das ist immer eine gute Sache, wenn man sich bei solchen Fragen des Lebens zurückzieht in die Stille. Das war damals in der Christusbruderschaft, hier in Selbitz. Und wir hatten einen Bibeltext gehabt, da ging es darum, um den vierfältigen Acker. Und wir sollten mal so unseren Acker malen. Da habe ich meinen Acker gemalt, da waren alles Disteln drauf und Dornen und Steine. Ich habe gesagt, bei mir wächst gar nichts. Ich versuche irgendwas zu machen, aber ich sehe keine Frucht. Und dann bin ich nachmittags so ziellos, das war glaube ich im Februar, in dieser grauen, trüben Natur gegangen. In Selbitz ist es immer besonders kalt. Und bin da auch über so einen Acker, war schon eine Stunde lang gelaufen und laufe über so einen Acker. Und da war alles braun und grau und voller Steine. Ein Stein neben anderen. Und ich habe gesagt, wie dumm muss denn der Bauer sein, hier zu ackern und irgendwas anzupflanzen. Hier wächst doch nichts. Und da kam so richtig mein ganzer Frust hoch, dass ich gesagt habe, Herr, es ist doch so, es wird nichts. Wenn ich wenigstens wüsste, dass du das willst, dass es wirklich deine Absicht ist, dass ich diese Arbeit weitermache. Wenn du mir das zeigen würdest. Und ich drehe mich um und da steht vielleicht so 50 Meter vor mir ein riesen Holzkreuz. Das stand schon vorher dort. Ich habe es aber nicht gesehen, weil ich so mit meiner ganzen Enttäuschung beschäftigt war, dass ich das Kreuz nicht gesehen habe, ein großes Kreuz. Und da merkte ich auf einmal, jetzt redet er mit mir. Und als ich hier vor diesem Kreuz stand, hatte ich so den Eindruck, als wenn er sagte, bist du bereit, dieses Kreuz weiterzutragen, so wie ich das Kreuz auch war, bereit war zu tragen? Bist du bereit, den Weg weiterzugehen? Und dann habe ich unter Tränen gesagt, ja Herr, ich gehe diesen Weg weiter. Hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich wieder in meinen Beruf zurückgegangen. Es gäbe den Verein nicht, es gäbe diese Arbeit nicht, die eigentlich erst danach immer mehr gewachsen ist und heute wirklich zu so einem Verein geworden ist, wo wir viel aussehen können und vieles erleben dürfen, wo wir Menschen, Kindern und Jugendlichen und Familien begegnen können. Ja, Gott redet. Gott redet. Und das ist so bewegend, dass Gott mit uns in einer Beziehung leben möchte. Er will mit uns reden. Nicht nur, dass wir zu ihm reden, sondern er will auch mit uns reden. Er will mit uns eine Beziehung haben. Und das ist immer die erste Frage, wenn es darum geht, dass du dir das wünschst, dass Gott zu dir spricht. Willst du, dass du mit ihm eine Beziehung hast, dass du mit ihm in Verbindung bist? Was sind denn eigentlich so die Voraussetzungen, um seine Stimme zu hören? Vielleicht muss ich mir erst mal Gedanken machen, was erwarte ich eigentlich von Gott? Um was geht es mir denn? Vielleicht muss ich mal neu anschauen, wie meine Gebete, die ich so bete, wie die funktionieren. Sind es eher Schutz- und Anliegengebete? Oder möchte ich ihn wirklich tiefer kennenlernen? geht es mir darum, wirklich seinen Willen zu erkennen. Ich habe das mal in einem Jugendkreis gemacht. Ich habe gesagt, da ging es immer darum, wie erkenne ich den Willen Gottes. Da habe ich gedacht, ja, der Wille ist ja einmal ganz klar offenbart in der Bibel. Ihnen ging es immer so darum, was kommt in der Zukunft? Was will Gott in meinem Leben? Was hat er vor? Ich habe gesagt, fang doch mal eher an. Frag doch mal öfters mal im Alltag, Herr, was willst du an diesem Tag, dass ich tue? Und dann haben sich ein paar darauf eingelassen und haben in einer Woche lang immer wieder darum gebetet und haben gesagt, Herr, was möchtest du, dass ich an diesem Tag tue? Was willst du von mir? Und es war ganz spannend, als die Woche drauf erzählten, was sie so erlebt haben, wo sie den Eindruck hatten, den Menschen sollten sie begegnen oder den sollten sie einladen oder den anderen was Gutes tun. Also es war etwas, wo sie gemerkt haben, Gott ist mit ihnen in Beziehung. Es geht nicht nur um die großen Entscheidungen des Lebens, es geht auch um die ganz kleinen im Alltag. Natürlich ist auch immer die Frage, bin ich wirklich auf Empfang eingestellt? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du sitzt abends bei der Zeitung oder beim Fernsehen, deine Frau kommt rein und sie redet irgendwas, du verstehst es gar nicht, weil du so konzentriert bist auf die Zeitung und die Frau sagt dann, du hörst mir überhaupt nicht zu. Du bist mit was ganz anderem beschäftigt. Du schaust mich ja nicht mal an. Gott geht es ähnlich. Wir sind oft mit so vielen Dingen beschäftigt, dass wir uns gar nicht darauf einstellen können, dass Gott zu uns spricht. Vor allen Dingen, wenn er leise spricht. Eine Frau kann ziemlich laut werden. Es ist wichtig, dass wir zwei Dinge sehr ernst nehmen. Einmal, dass wir wirklich uns Zeit nehmen, wenn wir möchten, dass Gott zu uns redet. Zeit, nicht so zwischen einer Handynachricht nochmal schnell eine Botschaft von Gott, sondern vielleicht mal eine Stunde bewusst nehmen, wo ich sage, ich habe jetzt Zeit. Ich bin jetzt nur für ihn da. Ich will hören. Ich bin jetzt für niemand anders erreichbar. Und es ist wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir ungestört sind, wo wir für uns sein können. Wenn wir Audienz bei Gott haben, ist es wichtig, dass uns kein anderer stört. Manchmal ist es vielleicht nur der Weg in die Natur. Das ist oft auch ein guter Weg, wenn wir laufen und wenn wir für uns alleine sind, um mit Gott zu reden. Und ihr werdet merken, wenn wir so in die Stille gehen, wenn wir wirklich mal nur im Schweigen bleiben, das sind wichtige Erfahrungen. Ich denke, Schweigen und Stille ist eine Voraussetzung, dass Gott reden kann. Und dahin müssen wir erstmal wieder kommen in unserer Zeit, wo es so viel auf uns einströmt. Ich mache die Erfahrung, meistens dann, wenn ich zur Stille komme, wird es ganz laut in mir. Mancher hat Angst sogar vor der Stille und tut sich das nicht an. Weil auf einmal die Dinge hochkommen, die mich vielleicht geärgert haben oder die ich noch machen muss oder die mich beschäftigen. Und dann kann es sein, dass ich die erste Zeit in der Stille dazu brauche, um Dinge abzulegen, um sie aufzuschreiben, um sie vor Gott zu bringen, bis es irgendwann ruhig wird in mir. Und dann kann ich auch offen sein für ihn. Und dann denke ich, ist es auch wichtig, dass wir wissen, dass wir nicht gleich enttäuscht sind, wenn nicht Gott sofort so ganz klar redet, sondern dass das Hören auf diese leise Stimme auch ein Wachstumsprozess ist. So wie bei einem kleinen Kind, was auch alles einüben muss. Hören, reden, Schritte wagen und ein Kind normalerweise, wenn es nicht gleich funktioniert mit dem Laufen oder mit dem Reden, hört nicht auf. Es macht so lang, bis es funktioniert und alle sind begeistert. Und ich denke, es geht uns nicht anders, dass wir nicht aufhören sollen in dieser Sehnsucht, wenn wir vielleicht erstmal wenig oder gar nichts hören. Dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir anfangen, mit all meinen Sinnen Gott zu hören. Es kann eine Sehnsucht sein, es kann eine Last sein, eine Freude, wo sich Gott mitteilen möchte. Wichtig ist manchmal, dass wir unseren Alltag am Abend reflektieren und fragen, wo warst du heute, Gott? Ich bin manchmal ganz erstaunt, wenn ich dann noch manchmal so zurückschaue, dann denke ich, hey, da war ja die Erfahrung oder da habe ich ihn erlebt. Dort hat er, war er mir nahe. Und dass wir die kleinen Dinge nicht verachten, nicht die großen Dinge, sondern diese kleinen Dinge in meinem ganz normalen Alltag will mir Gott begegnen. Und das ist für mich immer so etwas Erstaunliches. Ich denke immer, Mensch, hat Gott denn für sowas Zeit? Ich tue sehr gerne Handwerk, ich habe es ja schon gehört, arbeiten. Aber ich kann mitunter, vor allem wenn ich baue, auch sehr unruhig werden, wenn was nicht funktioniert. Ja, und wir Männer sind da manchmal auch ganz schnell bei einem Fluch. Das ist verrückt. Obwohl wir ganz fromm sind, sind wir manchmal ganz wutig, weil es eben nicht funktioniert. Und dann merke ich, wenn ich sage, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe, dass ich oft erlebt habe, dass es funktioniert. Dass ich den Nagel wiederfinde, den Hammer wiederfinde, dass mir das, was ich gerade baue, gelingt. Und dann denke ich immer, hallo, dass Gott so auf solche kleine Dinge reagiert. Wir dürfen ihn einladen, in all unserem Leben, im Einkauf, in der Freizeit, in den Entscheidungen, die ich tue, sagen, Herr, was ist gut für mich? Was soll ich machen? Und ich glaube, dass das Gott freut, wenn wir das tun, auch wir Männer. Wir sollten auch wissen, wenn Gott schweigt oder wenn ich das Gefühl habe, dass Gott schweigt, will er eigentlich mit uns reden. Vielleicht müssen wir dann nochmal neu in uns fragen, wann hat er denn das letzte Mal zu mir gesprochen? Vielleicht hat er mir etwas gesagt und ich habe es nicht ernst genommen. Dass ich mich wieder zurückerinnere an der Zeit oder an den Punkt, wo das schon mal gewesen ist. Gott will mit dir und mit mir reden. Ja, und die Frage ist, wie redet denn jetzt Gott? Einmal haben wir das Wort Gottes. Da drin steht der offenbarte Wille Gottes. Und da steht schon alles ganz eindeutig. Viele Dinge, die ganz klar sein willen, kundtun. Und was das Bewegende ist noch mehr, und das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, da kann es sein, dass 3 oder 4 oder 5 Leute denselben Bibeltext lesen, zusammen in einer stillen Zeit. Und sie tauschen sich darüber aus und jeder entdeckt in diesem Text etwas anderes. Also für jeden Einzelnen leuchtet in diesem Text etwas anderes auf, wird etwas anderes wichtig, nicht das Gleiche, nicht dasselbe. Das liegt daran, weil dir der Heilige Geist eben in diesem Text einen besonderen Satz oder eine Aussage dir zeigen möchte. Und dann wird es interessant, weil dann Gottes Wort zu uns eben spricht, lebendig ist. Nicht nur ein Buch, was ich lese, sondern was unmittelbar in meinen Alltag hineinspricht. Das kann mitunter sehr gefährlich sein. Ich denke an eine Situation, die liegt auch schon weiter zurück zu DDR-Zeiten. Ich war damals schon in der Jugendarbeit angestellt und ich hatte einen Bibeltext gelesen, da ging es, kann ich euch nicht mal mehr sagen, um welchen Bibeltext es da ging, aber es ging darum, dass Gott den Gehorsam seines Volkes prüfte und mich hat das ganz sehr geärgert. Mich hat es irgendwie so geärgert, den Gehorsam zu prüfen. Und ich dachte, was soll denn das? Was soll denn das mit dem Gehorsam? Das ist ja manchmal interessant, ne? Dass uns auch ein Text ärgert. Auch das kann Gottes Reden sein, wenn uns was ärgert. Und dann entdeckte ich, ich hatte irgendwie etwas, ein schlechtes Gewissen. Da war irgendwas in mir nicht in Ordnung. Jetzt prüft es wohl Gott. Und das war so, ich hatte meine Bücher mal aussortiert und da war noch ein ganzer Stoß von Büchern, die hatte ich mir aus der Schule mitgenommen, die waren geliehen und ich habe sie nicht mehr zurückgebracht. Und ich hatte die den Tag zuvor meinen Vater gegeben, der war Bäckermeister, der hatte einen großen Ofen und damals, zu DDR-Zeiten, hat man manches eben so entsorgt, indem man es verbrannt hat. Ich habe gesagt, Vater, das ganze Zeug kannst du mit in den Ofen hauen, gibt es noch ein bisschen mehr Hitze, wären besser die Semmeln und so. Jedenfalls dachte ich, ah, das hat mein Vater bestimmt schon verbrannt. Ich bin zu meinem Vater in die Bäckerei und habe gesagt, Vater, hast du die Bücher schon verbrannt? Hat er gesagt, nein, die habe ich alle rausgelesen. Die waren mir zu schade. Daran merkte ich, aha, Gott redet mit mir. Dann habe ich die Bücher genommen und es war mir sehr peinlich, weil in der Jugendarbeit, und ich wollte auch was sein, in die Schule zu gehen und die Bücher dort wieder abzugeben und sagen, ich habe die nicht zurückgegeben. Das habe ich dann gemacht, ich wollte die irgendwo in die Ecke stellen. Nein, ich bin dann wirklich in das Sekretariat und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich habe diese Bücher damals nicht zurückgegeben. Ich möchte die heute, was nicht, waren vielleicht 5 oder 10 Jahre, ich möchte die, nee, 10 Jahre waren es bestimmt nicht, aber ich möchte die heute zurückgeben. Und da sagt die Sekretärin, das ist aber verwunderlich, in dieser Woche waren schon etliche da, die das gemacht haben. Und dann habe ich festgestellt, dass andere aus dem Jugendkreis denselben Eindruck hatten, sie sollten ihre Bücher zurückgeben. Also ist schon manchmal verrückt. Gott hat eben Humor, ne? Das muss man einfach sagen. Aber so ist das, dass wenn wir die Bibel lesen, dann kann das sein, dass es uns auffordert, Dinge in Ordnung zu bringen. Dass wir Dinge in Ordnung bringen, dass wir uns, ja, dass wir Dinge klären. Oder ich denke an eine Situation, wo ich zu meiner Bausoldatenzeit schwer krank war bei der Armee und ich ganz verzweifelt früh betete, Herr, wie soll das mit mir weitergehen? Die konnten mir nicht so richtig medizinisch helfen. Soll ich jetzt hier noch kränker werden? Wie geht es mit mir weiter? Was willst du tun, Herr? Und dann lese ich an dem Tag die Losung und da steht in diesem Losungstext, der Psalm 103, der dir deine Sünde vergibt und deine Krankheit heilt. Und da dachte ich, ich habe gerade darum gefragt und er antwortet mir hier in dieser Losung an diesem Tag, dass er mich heilen möchte. Und dann konnte ich mich darauf stellen und sage, Herr, ich vertraue dir, dass du mich heilen möchtest. Und ich habe für mich beten lassen und ich habe wirklich das Wunder in dieser Armee damals erlebt, dass er mich von schwerer Krankheit geheilt hat. Gott redet auch durch Naturerlebnisse, durch verschiedene Dinge, die wir erleben, durch Begegnungen mit Menschen. Ich muss nochmal erzählen, weil ich denke, Beispiele ist immer das Beste. Ich habe ja schon gesagt, Bergfreizeit. Wir hatten das Thema Berufung. Und ein Tag in dieser Bergfreizeit ist ein Schillertag, da geht jeder Mann für sich in die Berge. Und ich habe den Impuls mitgegeben und habe gesagt, fragt doch mal Gott, was ist eure Berufung? Was ist eure Aufgabe für euer Leben? Denn ich denke, dass jeder Mensch, jeder Christ von Gott eine bestimmte Aufgabe hat. Ganz unterschiedlich. Und als die Männer dann nach Hause kamen abends, wir tauschten uns darüber aus, war das hochinteressant. 3 Leute. Der eine ist von Beruf Krankenpfleger und das ist wirklich seine Berufung. Betet er auch darum, was seine Berufung ist, was erlebt er. Er sieht, dass eine Bäuerin dort gestürzt ist, auf ihren Hof, hat sich das Knie verletzt und er als Krankenpfleger hat ja im Gepäck alles mit. Da hat er die erstmal vollkommen verarzt. Ich habe gesagt, guck, der hat dir das ganz deutlich gezeigt, das ist deine Berufung. Ein anderer junger Mann, der Jugendarbeit macht und der sich ganz viel mit jungen Leuten beschäftigt, erlebte auf einmal, dass eine Jungrinderherde ihm hinterherlief. Es waren so 10 junge Kalben oder was, jedenfalls, die sind nicht mehr von ihm weggegangen. Der hat ihn immer weggegascht. Das ist ja eigentlich untypisch, die Tiere bleiben irgendwann mal stehen, die sind ihm hinterhergelaufen. Ich habe gesagt, siehst du, die jungen Rinder laufen dir hinterher. Und der andere, der gerne mit Menschen über Glauben redet, obwohl es ein stiller Tag war, hat eine Begegnung mit einer Frau, wo er sofort mit ihr in einem Glaubensgespräch verwickelt wird. Also so redet manchmal Gott so ganz unterschiedlich und wir merken daran, aha, Gott redet auf vielerlei Weise. Ja, wir wissen auch, so wie das da in dem Joel, Propheten Joel steht, dass Gott auch durch Träume und Bilder und Weissagungen spricht, aber das ist mal ein Thema für sich. Da gibt es ganz Verschiedenes, was wir dort darüber hören können, auch über Träume und Erfahrungen, wo Gott Dinge uns zusagen möchte. Als letzten Punkt, Gott redet natürlich auch in unser Herz hinein. Wie schon gesagt, nicht laut und akustisch, das passiert recht selten, sondern eher mit einer inneren Stimme. Und wir wissen das, wir haben ein Gewissen, manchmal sind so mitunter so 2 Stimmen in uns, das eine will uns dahin ziehen, das andere dort. Aber es gibt auch diese Stimme Gottes in uns. Und ich denke, desto mehr wir sensibel dafür werden, werden wir herausfinden, was Gottes Stimme ist. Ich habe Situationen in meinem Leben oftmals erlebt, wo ich mit in bestimmten Situationen war, wo die innere Stimme mich warnte, wo sie sagte, das ist hier nicht gut für dich oder verlass diese Gesellschaft. Oder ich denke an eine Mitarbeiterin, die mir erzählte, wir hatten das Thema in unserem Mitarbeiterkreis gehabt, sie hat gesagt, was denkst du, was ich letzte Woche erlebt habe? Sie fuhr mit dem Auto nach Hause und vor ihr fährt ein Kind mit dem Fahrrad und sie will das Kind gerade überholen und da sagt sie, und da auf einmal ist diese innere Stimme in mir, die sagt, überhol das Kind nicht. Und sie dachte, warum soll ich denn jetzt dem Kind hinterherfahren, ne, in der Schrittgeschwindigkeit? Aber sie wartet und es dauert nicht lange und auf einmal biegt das Kind ohne zu gucken links ab. Also es fährt quer über die Straße drüber und wenn sie nicht auf diese Stimme gehört hätte, hat sie gesagt, hätte ich wahrscheinlich das Kind überfahren. Also diese Stimme in uns, die ist eine wichtige Erfahrung. Ich mache das manchmal auch, manchmal passiert gar nichts beim Autofahren, aber dennoch ist da so eine innere Stimme da und dann habe ich mich dafür entschieden, auf die zu hören, auch wenn vielleicht nicht ausdrücklich gleich was passiert. Aber ich denke, dass wir uns darinnen üben sollen. Wir können uns in einer stillen Zeit, also wo wir Stille haben, auch mal diese Frage stellen oder Gott diese Frage stellen, so wie das dieser kleine Samuel im Heiligtum gemacht hat. Herr, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir für mein Leben sagen? Und vielleicht mal darüber nachzudenken, was könnte mir Gott, der Vater, mir persönlich sagen wollen? Und das mal aufzuschreiben. Einfach mal die Gedanken aufzuschreiben, sozusagen mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, und dann mal gucken, was da kommt. Ich habe oft festgestellt, wenn wir die Dinge aufschreiben und dann nochmal lesen, dass wir dann auf einmal spüren, das bin doch nicht ich. Ja, redet doch Gott zu mir. Oder, Herr, wie denkst du über diese Situation? Wie soll ich mich hier verhalten und darüber zu hören und abzuwarten, wie er dir antwortet? Ein letzter Punkt noch, und dann denke ich, habe ich genug geredet. Wie kann man denn nun wissen, was von Gott kommt? Ich denke, es gibt ein paar einfache Regeln. Einmal, alles das, was wir hören oder was andere uns sagen, was angeblich von Gott ist, sollten wir prüfen, an dem stimmt es mit dem Wort Gottes überein, entspricht es dem Wesen Gottes. Der zweite Punkt sind die Dinge, die ich höre, oder die mir angeblich Gott gesagt hat, machen sie mir Angst, setzen sie mich unter Druck, bringen sie mich unter einen Zwang, dann sollte ich das beruhigt zur Seite tun, denn das ist nicht Gottes Reden. Gottes Reden in seinem Wesen ist immer in der Liebe. Ist das, was mir angeblich von Gott gesagt wird, etwas, wo ich eine innere Übereinstimmung finde und sage, ja, so geht's mir oder so habe ich schon lange darüber nachgedacht. Wenn du den Eindruck hast, jemandem etwas Gutes zu tun, ob du Zeit mit jemandem verbringst, jemanden unterstützen sollst oder helfen, dann warte nicht lang und tu es gleich. Es ist nicht falsch, wenn es nicht Gottes Reden war. Es schadet nicht. Also wir dürfen in manchen Dingen ganz entspannt sein und Dinge ausprobieren und herauszufinden, war das jetzt Gottes Reden? Natürlich bei großen Entscheidungen, wo es um Partnerschaft, um Wohnortwechsel, um Beruf, um Verantwortung, die ich übernehmen soll, geht, braucht es mehr. Braucht es klare Bestätigungen. Braucht es mehr Punkte. Und ich habe das in meinem Leben auch oft so erlebt, dass es oft so drei Dinge waren, die mich zu einer Entscheidung hingeführt haben, wo ich gemerkt habe, Gott zeigt da seinen Weg aus. Ich möchte noch einen letzten Satz sagen und dann bin ich mit meinen Gedanken soweit am Ende. Jeder Mensch, der zu beten beginnt, erfährt mehr und mehr ein Geführtwerden durch den Geist der Liebe, durch Gott. Im Laufe des Lebens wird das, weil es als Monolog beginnt zum Dialog zwischen Liebenden. Ich lese es noch einmal vor. Jeder Mensch, der zu beten beginnt, erfährt mehr und mehr ein Geführtwerden durch den Geist der Liebe, durch Gott. Im Laufe des Lebens wird das, was als Monolog beginnt, zum Dialog zwischen Liebenden. Soweit. Du hattest gesagt, jetzt wäre noch Möglichkeit zum Fragen.